Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, antologia sonora testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Eric Pickler.
Ich heiße Beschlach Erich Florian. Ich bin geboren am 14. Oktober 1926 in St. Leonhard. In Passau.
Also, Herr Beschlach, Sie waren im Schlanders im Gefängnis, oder?
Ja, ich war im Schlanders im Gefängnis. Wir mussten uns dort zurückmelden wegen der Sippenhaft. Man wollte unsere Eltern hier nach Bozen ins Lager bringen und das hat der Vater nicht angenommen, weil er schon 4 Jahre russische Gefangenschaft mitgemacht hat von 1914 August bis 1918, vielleicht auch August. Und so hat er von uns verlangt, dass wir uns zurückmelden. Und das haben wir uns und dann haben sie uns eingekerkert. Wir haben uns am 19. August 1944 gestellt des Landes. Und dann haben sie uns am 22. August eingekerkert in Flanders, in die Kasernen. Das Regiment kam dann nach Malz. Auch uns brachten sie nach Malz eine Zeit lang. Und dann haben sie entschieden, uns endgültig eingekerkert zu lassen. Und haben uns in das Gerichtsgefängnis nach Schlanders zurückgebracht.
Entschuldigung, in Iran, das ist kein Gerichtsgefängnis
in Iran. In Iran wird es schon ein Gefängnis gegeben haben, aber uns haben sie in Schlanders eingekerkert, im Gerichtsgefängnis.
Wissen Sie warum genau in Schlanders? Und nicht in Iran zum Beispiel?
Weil wir eigentlich in Schlanders eingekerkert wurden und doch zuständig waren, vielleicht. Und von Schlanders hat man uns dann nach Bozen gebracht, zu einem Prozess.
Wo?
In Gries draußen, in die Kasernen. Und dort haben sie uns dann verurteilt, mich und meinen Bruder, weil ich war nicht allein. Und dann haben sie uns 3 Jahre Zuchthaus gegeben. Und dann brachten sie uns wieder nach Schlanders zurück. Das war vielleicht so am 10. Oktober. Und dann blieben wir wieder in Schlanders, haben wir nichts mehr gehört. Bis zum 11. November. Am 11. November hieß es, ja, wir müssen noch einmal zu einem Prozess nach Bozen. Weil das letzte Mal, das ist nicht richtig gewesen. Vielleicht werden wir freigesprochen. Und dann sind sie mit uns nach Bozen. Und dann haben wir noch einmal einen Prozess gehabt. Und da haben sie uns 11 Jahre Zuchthaus gegeben. Für die Fahnenflucht. Weil wir uns geweigert haben, Kriegsdienst zu machen.
Entschuldigung, Herr Sieger, wer waren die Richter bei Ihrem Prozess?
SS und Polizeigerichtsbarkeit war das.
Und wo war genau dieses Gebäude, wo Sie...
Das kann ich nicht genau sagen, draußen in den Kasernen, hier in Gries, Bozen war.
In Griesplatz oder an einem anderen Ort? Am Griesplatz, genau, oder an einem anderen Ort?
In die Kasernen draußen.
In der Vittorio-Lenzo-Straße? Auf der Straße nach Meran?
Ja, da, dort oben draußen da. Und dann haben sie uns die 11 Jahre gegeben und dann brachten sie uns ins Gerichtsgefängnis hier in Bozen für 5 Tage.
Wo war das Gerichtsgefängnis
hier in Bozen? Wo? Wo das auch heute noch ist, draußen an der Talfer. Und von dort haben sie uns dann am 16. November geholt, mit viel Schimpfen. Ihr werdet erschossen. Und dort glaubt ihr, Fahnenflucht zu begehen und so weiter und so weiter. Sie haben uns dann in Handschellen gelegt. Später haben sie uns dann wieder abgenommen, weil man hat uns hinausgebracht zum Bahnhof. Dann kam, war gerade Fliegeralarm und wir mussten dann in das Tunnel, das auf die andere Seite war, in Luftschutz gehen. Und wenn der Fliegeralarm vorbei war, dann haben sie uns auf die Bahn gebracht und nach Dachau abgeschoben. Sie haben uns die Handschellen abgenommen, weil sie sahen, dass wir eigentlich uns ja nicht wehren oder werden konnten. Und dann sind wir am 17. November in Dachau angekommen.
Entschuldigung, Herr Richter, bevor wir von Dachau sprechen, können Sie uns genau erklären, was Fahnenflucht bedeutet? Wie konnte das?
Das bedeutet, dass wir sind eingerichtet am 2. Juni und am 6. Juni sind wir von der Truppe, haben wir uns entfernt, sind geflohen und dann haben wir uns irgend zu Hause in der Nähe und so aufgehalten für vom 6. Juni bis zum 19. August. Und dann haben wir uns eben stellen müssen, damit die Eltern nicht ins Lager nach Bozen gekommen sind.
Wussten Sie, dass es ein Lager in Bozen gab?
Ja, das wusste man schon, dass es ein Lager gab, aber wie das aussah, wusste eigentlich niemand.
Aber es gab eine Tour, die Eltern...
Das Lager Kaiserau hat man es gehalten, nicht? Kaiserau.
Ja.
Aber wir haben mit dem nichts zu tun gehabt. Wir sind nach Dachau gekommen und dort angekommen mussten wir...
Entschuldigung, erinnern Sie sich daran, wie Sie nach Dachau gekommen sind? Auf einem Bus mit dem Zug?
Mit einem Zug. Und zwar war der Zug demoliert worden und so mussten wir einen Umweg fahren über Ostertal. Nach Linz und von Linz nach Dachau, das war eine lange Strecke dann und somit brauchten wir die ganze Nacht und auch den ganzen Tag bis nach München. Sind wir mit dem Zug gefahren in München, da haben sie uns aussteigen machen. Bekamen wir auch mal etwas zu essen, ein bisschen.
In einem Zug oder in einem Waggon,
sagen wir? Nein, in einem Zug, aber mit kaputten Fenster. Ein Personenzug mit kaputten Fenster. Es war kalt. Und so sind wir hinausgekommen.
Und wie viele waren Sie in diesem Zug? Das war ungefähr.
Ich und mein Bruder und der Haller Franz und unsere drei und drei Posten. Ja, es heißt um Polizei.
Also dann kamen Sie in Münchner Bahnhof.
Ja, und dann haben sie uns dann irgendwo in einem Restaurant ein Essen gegeben, auch die Wache hat gegessen und dann haben sie uns mit einem Kamion nach dann Lage Wachau gebracht. Das sind so circa 30 Kilometer entfernt. Und dort sind wir gegen Abend angekommen. Und da haben sie uns am Tor abgegeben. Und da mussten wir schon sofort hineinlaufen. Das mussten wir ganz bis dahinter. Wir waren nicht KZler, wohlgemerkt. Die KZler hatten eine weiß-blau gestreifte Anzug. Und wir, wenn wir mal eine Kleidung erhielten, dann war es eine italienische Infanterie-Montur. Mit denen haben sie uns Strafgefangene eingekleidet, weil wir eben die Truppe verlassen haben und fahnenpflichtig waren.
Haben Sie auch eine Matrikelnummer bekommen?
Nein, die Strafgefangenen hatten keine Matrikelnummer. Das hatten nur die KZler. Dann sind wir dann...
Auch keinen Dreieck haben Sie bekommen?
Nein, gar nicht.
Und in welchem Block wurden Sie gebracht?
Also das war eine extra Baracke für die Strafgefangenen. Das war ganz so zu hinterst rein. Da war auch ein, sagen wir, viele Zellen, eine Kaserne oder eine Baracke mit nur Zellen, war auch ein langer Gang. Und in einer solchen Zelle haben sie uns an diesem Abend hineingebracht. Man hat uns zwar die Kleidung abgenommen, dann mussten wir nackt vielleicht so 30 Meter laufen. Und dann sind wir in eine Stube hineingekommen, wo sie uns eine Unterhose und ein Hemd gaben. Das war alles. Und dann haben sie uns später in den Bunkerbau gebracht, also in den Zellenbau, und in eine Zelle gesperrt. In dieser Zelle war, die Zelle war so 2 Meter breit, circa, und 3 Meter lang. Und in dieser Zelle waren uns 23 Mann Neuzugänge eingesperrt. Ich und mein Bruder und der Hallo Franz und dann viele Fremde, 20 andere Fremde. Unsere 23 Mann waren in diese Zelle gesperrt, vom Abend bis zum nächsten Abend. Zweitens haben sie uns einmal eine schlechte Suppe gegeben, das war alles.
Entschuldigung, aber gibt es über diese Strafgefangenen im Block?
Nein, da waren aller Herren Länder Gefangene. Kroaten, sehr viele, Italiener, Franzosen, Holländer, sogar Norweger, Ungarn und ich weiß nicht was alles, mehrere.
Deutsche auch, oder?
Auch Deutsche, ja, weil das war ein Strafgefangenen-Block.
Und dieser Block trug keine Nummer oder eine Ziffer oder sowas?
Na, das kann ich mich nicht erinnern. Das war eine extra Baracke, die hatte 15 Stuben und in jeder Stube waren 24 Mann. Da war voll. Und wenn da voll war, dann haben sie die Häftlinge abgeschoben in einen Außenlager.
Entschuldigung, konnten Sie von diesem Strafgefangenenblock zum Beispiel das Sanatorium sehen?
Oder was?
Konnten Sie aus diesem Strafgefangenenblock das Sanatorium sehen oder ein Gebäude?
Nein, das Sanatorium nicht. Also das war separat, wir waren abgeschlossen, das war ein Hof. Und wenn wir von diesem Hof hinauskamen, kamen wir auf die Hauptstraße. Draußen waren die KZ-Baracken überall herum. Irgendwo sind auch SS-Baracken gewesen und SS-Wache untergebracht. Auch wir wurden von der SS bewacht, genauso wie die anderen. Es ging uns nicht viel besser, vielleicht in manchen Teilen besser, in manchen schlechter. Uns hatte man genauso gestresst und hungern lassen. Wir hatten schrecklichen Hunger.
Und
dann sind im Zelt, im Zellenbau waren wir einen Tag bis zum nächsten Tag Abend. Dann gaben sie uns die italienische Infanteriemontur. Mit dem haben sie uns eingekleidet. Und das waren wir Strafgefangene. Jeder Strafgefangene hatte diese Montur.
Wurden Sie auch rasiert hier am Kopf oder nicht?
Nein, sie hatten uns wohl geschoren, aber nicht, nicht kahl. Und in der Baracke sind wir in die, ich und mein Bruder, in die Stufe 7 eingeteilt worden. Dort mussten wir uns einbetteln, weil das war so üblich, dass man erst musste bitten, dass wir hier kommen dürfen, obwohl man uns doch zugeteilt hat. Und dann haben wir auch den Platz erhalten. Da waren drei Britschen übereinander und vier so viele Betten, dass 24 Mann untergebracht waren. Es war noch ein kleiner Tisch dran, das war eigentlich alles. Und da war draußen ein breiter Gang, 3 Meter breit, von Zintersbaracke bis zur Oberstufe, über alle 15 Stuben hinauf. Und da war auch noch der Waschraum irgendwo. Kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber da war auch da. Und das Klosett. Und dann mussten wir halt am Morgen um 5 Uhr aufstehen, zum Exerzieren, mussten auch hinausmarschieren durch das KZ-Lager. Und dort stand sehr oft gut sichtbar auf dem Platz ein Mann, der geflohen war bei der Arbeit aus dem Lager, und er trug dann eine Tafel. Ich habe Pech gehabt, oder ich war zu dumm, oder irgend so einen Spruch. Und der ist immer vom frühen Morgen bis zum späten Abend dort gestanden. Das bekam ich zu wissen, und der muss immer stehen. Was sie damit getan haben, das wissen wir überhaupt nicht. Haben sie die erschossen oder haben sie sie wieder zurückgebracht zu ihren Kameraden, das weiß ich nicht. Die meisten haben sie immer eingefangen, die stiften gegangen sind. Und also wir hatten auch, wir hätten auch vielleicht irgendwie mal eine Gelegenheit gehabt, abzuhauen, aber das waren Flausen, weil die haben sie immer erwischt. Das haben wir nicht getan. Wir mussten hinausgehen, ein gutes Stück hinaus, vielleicht 2-3 Kilometer. Draußen, da war ein kleiner Hügel. Und dort waren Bäume drauf. Und am Fuße des Hügels mussten wir einen Bunker machen, einen Luftschutzkeller. Aber das war alles Sand. Und da musste alles mit Blöcke ausgefüttert werden. Und da war nur so breit. Und da mussten wir mit den Schiebekarren das Material herausfahren. Zieht stark heraus. Das war eine schwierige Arbeit. Draußen wurde das neben dem Bahngleis irgendwo aufgeschüttet und gedampft, damit sie das nicht sehen konnten. Das ging so nicht lange, weil die Kaserne war voll oder die Baracke. Und dann haben sie uns Denn hallo Franz, dann haben Sie schon nach wenigen Tagen nach Nürnberg Hersbruck geschickt. Und mich und meinen Bruder haben Sie auch dann am 3. Dezember heraufgesucht. Wir kamen dann nach Mosbach in Baden. Das Lager haben Sie Goldfisch genannt. Und dort sind wir dann gewesen. Vom 7. sind wir angekommen, am 7. Dezember 1944. Und dann mussten wir dort bleiben bis zum 27. März. Da wurde das ganze Lager geräumt, weil ja die Amerikaner schon nicht mehr sehr erfahren waren. Dann haben sie uns fort. Und wir mussten zu Fuß nach Dachau zurückgehen. Vom 27. März bis zum 24. April sind wir wieder in Dachau zu Fuß angekommen. Das Essen war immer sehr schlecht und wir hungerten sehr und wir waren auch äußerst geschwächt.
Entschuldigung, ist das über Mosbach? War in Mosbach ein Kastell oder eine Kaserne?
Da waren mehrere Baracken für die Strafgefangenen.
Also nur für Strafgefangene?
Ja, nur für Strafgefangene. Da waren nur Strafgefangene.
Und mit Ihrem Transport von Dachau nach Mosbach, waren Sie nur mit Ihrem Bruder oder mit anderen Strafgefangenen auch?
Mit 300-400 Strafgefangenen, da haben sie uns mit Viehwaggon, mit der Bahn nach Mosbach gebracht und dort auswaggoniert, mussten wir auch eine halbe Stunde oder länger zu Fuß gehen, bis wir zu diesen Baracken kamen. Das Lager war erst im Aufbau. Ich musste dann im Baustab U, das heißt Unterkunft, arbeiten, Wege einschottern, da war eine Gleitgelegt hinaus und mussten draußen Schotter holen in einer Lore. Wissen Sie schon, die geht auf Gleise, in dieser Lore Material hereinführen und die Wege machen. Und mussten auch Beton mischen und Barackenböden herausgießen und in den Baracken Dächer drauf machen. Und wenn das meiste gemacht war, da kam auch ich in die Fabrik. Mein Bruder ist sofort in die Fabrik gekommen. Die Fabrik war eine Stunde Fußweg entfernt. Wir mussten da hinausgehen nach Neckar-Elz. Dort ging die Neckar und über die Neckar war eine Eisenbahnbrücke und auch ein Fußweg. Wir mussten jeden Tag über diese Brücke und auf die andere Seite, da waren 150 Stufen hinauf. Und dann zu oberst, da war noch eine Holzstiege, eine steile Holzstiege, da waren auch noch so 35 Stufen. Und dann kamen wir hinauf, da war der Eingang in die Fabrik war alle unterirdisch, das war ein Hügel. Und in dieser Fabrik, da waren viele Hallen, große Hallen, alles im Felsen herausgehauen. Wir brauchten eine Viertelstunde hinein, bis wir auf den Arbeitsplatz kamen. Dann wurden wir verteilt. Jeder musste dann auf seinen Platz arbeiten gehen. Es waren, ich weiß nicht wie viel, 10, 11 oder mehr Hallen. Ich weiß das nicht mehr. Und ich habe es auch nie gewusst, weil ich nie durch den ganzen durch die ganze Halle unterirdische Fabrik gekommen bin.
Und was wurde in dieser Fabrik produziert?
Also, da haben sie Kriegsmaterial produziert. Ich glaube, Panzerteile sowie auch Flugzeugteile, alles Kriegsmaterial wahrscheinlich. Die ganzen Teile wurden nicht zusammengestellt dort, sondern die kamen alle nach Berlin und dort wurden sie zusammengeschickt und gestellt, aufgebaut. Mein Bruder war länger in der Fabrik, nicht weniger lang, weil es in Paustabu war, Unterkunft. Und das ging so bis Mitte Februar, dann hat es angefangen, etwas abzubröckeln. Nicht mehr, die Flieger waren sehr lästig, es wurde viel bombardiert und es gab sehr viel Fliegeralarm. Auch die Eisenbahnbrücke wurde getroffen. Die haben sie das erste Mal wieder so zur Not herstellen können, doch sie wurde bald wieder bombardiert. Das zweite Mal haben sie sie nicht wiederherstellen können. Das war dann so gegen Ende Februar.
Entschuldigung, über diese Goldfisch. In den Schulen gab es nur Staatsgefangene oder auch andere Lehrlinge?
Die Fabrik war ja separat, die war eine Stunde Fußweg entfernt. Wir mussten am Morgen eine Stunde hin und am Abend eine Stunde zurückgehen ins Lager, in unserem Strafgefangenenlager. Und die Fabrik, da waren Zivilpersonen, da waren auch italienische Gefangene so und auch anders Gefangene so und Zivilpersonen, Deutsche. Da waren auch mehrere Nationen bei der Arbeit.
Zivilmeister oder?
Ja, ich hatte einen Zivilmeister als Vorarbeiter und mein Bruder auch. Da waren die SS, nur die haben uns noch hingebracht und waren wohl den ganzen Tag als Posten irgendwie da, aber nicht. Die hatten nicht reinzureden bei der Arbeit. Arbeit, da unterstanden wir einen Zivilmeister, Chef, und mussten mit dem arbeiten.
Und was haben Sie Unterschiede bemerkt im Raum, sagen wir, Disziplin oder Todesstrafen zwischen Dachau und Mosbach und Goldfisch?
Also, ich muss unterscheiden. Goldfisch hieß das Lager und das war ganz nahe an Mosbach. Mosbach war nur die Stadt, Mosbach war eine Stadt, eine Zivilstadt und unser Lager war nahe an Mosbach. Einige Male, nicht oft, aber einige Male nach Mosbach, um zu duschen. Weil ein bisschen Hygiene musste auch gesorgt werden. Verlaust waren wir sowieso immer. Die ganzen Kleider waren voll Läuse und die blatten uns sehr.
Und in den Schulen, wie war die, sagen wir, weiß nicht, die Disziplin oder gab es Todesfälle?
Ich weiß das nicht. Ich glaube, es sind dort wenig Todesfälle gewesen. Wenn vielleicht irgendmal ein Unglück war oder vielleicht tatsächlich auch ein Gefangener verhungert ist, das ist schon möglich. Es gab auch KZ-Arbeiter dort, einige wenige, weil ich habe einmal mit einem KZler geredet. Da kam ein Fremder SS, Unterscharführer, und der hat mich gesehen. Und dann hat er mich zusammengeschumpfen, ob ich nicht weiß, dass man mit diesen Staatsfeinden Nummer 1 nicht sprechen darf. Und ich habe ihm gesagt, nein, das weiß ich nicht. Und ich wusste es auch nicht. Und dann sagt er, von wo kommen Sie? Sag ich, von Südtirol. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in der Landwirtschaft. Was hat gesagt? Von meinem Beruf auch noch. Und dann hat mich geohrfeigt, eine ganze Zeit lang, und beschimpfen. Und schließlich bin ich schon einmal davon gekommen, hat mich entlassen. Und ich habe Pech gehabt. Am nächsten Tag begegnete ich ihm wieder. Und dann ging es von vorne los. Sieh da, Sie sind ja der Mann von gestern, kommen Sie her. Und dann hat mich wieder geohrfeigt und das auch eine längere Zeit. Und dann habe ich mir gemerkt, ich habe mir gesagt, Mann, dir begegne ich nie wieder. Und ich bin ihm nie wieder begegnet, weil ich habe ihn schon ausgestellt, früh genug. Weil ich dachte mir, ich lasse mich nicht hauen für nichts. Ich weiß mich nicht schuldig. Und dann ist es auch ein fremderer Geistunterscharführer gewesen, der mit unserem Lager Goldfisch in Dachau nichts zu tun hatte. Den kannte ich nicht, das war ein anderer. Der hat vielleicht wohl mit den KZ-Lern zu tun, aber nicht mit uns Strafgefangenen.
Wie viele könntet ihr Strafgefangene im Lager Wolfgang sein?
Da waren mehrere Hunderte, 500, 600, ich weiß das nicht genau, aber so herum, zwischen 300 und 600, 700 herum, Strafgefangene, die wir waren gefangen wegen Fahnenflucht, andere wegen Diebstahl, andere wegen Totschlag, andere wegen Frauengeschichten und so weiter und so weiter. Die hatten alle andere Delikte begangen.
Haben Sie wirklich ein Delikt begangen?
Wir haben keinen anderen Delikt begangen, als dass wir den Deutschen nicht gedient haben als Soldaten.
War wirklich das ein Delikt?
In Ihren Augen schon, ja. Wir durften die Truppe nicht verlassen. Und wir haben sie verlassen, wir sind fahnenpflichtig geworden. Mussten uns aber, wie gesagt, stellen, weil sie sonst die Eltern ins Lager gebracht hätten. Und der Vater hat gesagt, bevor wir alle ins Lager gehen, müsst ihr euch stellen. Ihr seid nur zwei und uns sind mehrere.
Und jetzt noch eine Minute zurück zu Ihrer Geschichte. Also danach kommen Sie wieder in Dachau.
Ja.
Und dann?
Am 24. April sind wir in Dachau zurückgekommen. Da war auch alles nicht mehr in Ordnung, weil der Krieg ja zu Ende ging. Es gab kaum mehr zu essen. Man bekam wohl noch Kaffee, aber zu essen sehr wenig. Und das ging bis zum 29. April. Am 28. April haben sie uns noch ausgemustert. Die Strafgefangenen, die hätten sollen Kriegsdienst leisten an die Front. Also die bekamen eine Bewährung, an die Front zu gehen oder auch nicht. Die haben sie dann ausgemustert. Ich und mein Bruder, wir waren ihnen zu schlecht und haben sie nicht genommen. Wir hätten uns dann freiwillig melden können. Das haben wir nicht. Wir haben uns nicht gemeldet. Also sind wir im Lager geblieben. Am 28. haben sie uns, die uns abgenommenen Kleider im November zurückgegeben. Auch das Geld nicht mehr in Lira, sondern in Deutsche Mark. Und wir wussten nicht gescheit, was zu tun, als unser Zivilkleidung anzuziehen. Heute würde ich das nicht mehr tun, weil das ist uns ziemlich zum Verhängnis geworden. Ich würde mir heute eine KZ-Kleidung besorgen. Das wäre besser gewesen, aber wir waren Kinder und wir wussten nicht, was Krieg ist und was da kommt. Am 29. April sind die Amerikaner gekommen und dann haben uns die Amerikaner gefangen genommen. Mit den deutschen SS und allen, wie sie waren, auch die Landsberuber sind das deutsche Heer. Sie haben uns einfach mit denen zusammen gefangen, weil wir haben unsere Zivilkleidung an. Ihr kennt sein, was immer, wissen wir nicht. Wir haben ihnen schon gesagt, wir sind da in KZ gefangen gewesen. Ja. Ob wir einmal eingerichtet sind, ja, 4 Tage. Ja, dann müssen sie uns behalten. Haben sie uns hinaus mit den Ersatzmeinungen und mit den ganzen Wagen, mit allen Gefangenen, die sie hatten. Plötzlich waren wir so hinter einer Mauer, einer Steinmauer. Die war vielleicht 30, 40, 50 Meter lang, etwa 3 Meter hoch oder auch mehr. Draußen hatten sie 2 Maschinengewehre stehen, aber kein Mann dabei. Und die ganzen Posten, die uns dorthin gebracht hatten. Und dann mussten wir uns an die Mauer stellen, mit dem Gesicht an die Mauer, mit den Händen hoch. Die wollten uns da schießen. Ganz augenscheinlich. Doch dann kam ein höherer amerikanischer Offizier noch rechtzeitig. Der hat dann alles abgeblasen. Und dann haben wir wieder gekannt in die Reihe gehen. Und dann haben sie uns auf Zweit und hinausgebracht in ein Dachau. In ein Staatsgebäude wahrscheinlich. Das war ein großes Haus mit einem großen Platz, einen Stock unten und einen oben. Und da haben sie die Gefangenen, die sie hatten, hineingebracht. Und wir waren auch da. Und da waren vielleicht innerhalb nur 2 Tage, war das alles voll. Ja, schon nach einem Tag. Das sind vielleicht unten auf 300 Gefangene gewesen und oben auf 300 Gefangene. Nach 2 Tagen mussten wir da gehen, nach Fürstenfeldbruck hinaus. Dort hatten sie ein nagelneues Gefangenenlager bereitet. Auf alle 4 Ecken, da stand ein Turm mit Beleuchtung, mit amerikanischen Posten drauf. Die haben zu sorgen gehabt, dass die Gefangenen nicht abhauen. Man hatte einen weißen Streifen gezogen, 4 Ecken, und doch durfte niemand hinaus. Wer da hinaus getreten ist, dann haben sie unweigerlich erschossen. Und jeden Morgen gab es dort Tote, weil viele Gefangene glaubten, sie kommen fort mit, sie können sich fortschleichen. Es waren auch in Zwischenposten aufgestellt, weil das war vielleicht 150 Meter mal 150 Meter eingekreist mit diesem weißen Band. Und dort haben sie dauernd neue Gefangene gebracht. Das war am 1. Mai. Dann hat es geschneit und geregnet und es war kühl und wir froren. Die Gefangenen haben sich dort Löcher heraus gemacht mit den Händen oder mit was immer. Wir haben meistens nur die Hände gehabt. Es war dies ein Acker. Dort waren gerade Kartoffeln gesetzt. Hunger hatten wir sehr und wir mit der Lächermaschen haben wir entdeckt, dass hier Kartoffeln angepflanzt sind und die waren erst frisch da und die haben wir dann alle herausgegraben. Das wussten die Gefangenen sofort und in einem Tag sind die alle herausgegraben gewesen. Sie haben wir uns gebraten oder gekocht und gegessen, weil es war aus irgendein bisschen Holz herum. Die Amerikaner haben uns 8 Tage überhaupt nichts zu essen gegeben, überhaupt nichts. Und wir haben großen Hunger. Wir haben, ich und mein Bruder, wir waren nur wir zwei, auch ein gewisser Taler Franz aus Samtheim, der aus Rheinswald, der war sehr behindert, der hinkte sehr und der war trostlos und verzweifelt. Ich habe ihm oft gesagt, Franz, jetzt, wo der Krieg am Ende ist, wo wir aus dem Lager heraus sind, darfst du nicht verzweifeln, wir werden schon mal nach Hause kommen. Aber er war sehr skeptisch, weil er war krank. Und dann haben uns die Amerikaner nach 8 Tagen einmal 2 Dosen gegeben, eine mit Kekse und ein paar Süßigkeiten und eine mit einem Essen, Nudeln und Bohnen und so gemischt. Das war gut, aber viel zu wenig. Wir haben wohl im Lager gebettelt, doch da haben wir kaum was bekommen, weil ja jeder das bisschen, das er hatte, nicht hergeben wollte. Es kamen täglich Neuzugänge, neue Gefangene. Und da kam auch Haller Franz und sein Bruder. Und die haben wir dort getroffen. Und dann sind wir dann zusammengegangen. Und die haben geklaut. Das war eigentlich die einzige Überlebenschance für uns, sonst wären wir verhungert. Wir waren das ja schon so fast. Wir haben dann geklaut, was wir gerade brauchten, haben wir so zur Mühe zusammengebracht, damit wir etwas zu essen gehabt haben. Doch dann haben sie uns erwischt und dann haben sie das an dem ganzen Lager veröffentlicht, dass wir Liebe sind. Und da kamen die Amerikaner genau an den Tag und mit großen Kamionen, um Gefangene aus dem Lager anderswo hinzubringen. Da haben wir uns sofort gemeldet und sind dann mit 12 Kamionen weitergefahren. In jedem Kamion haben sie mindestens 50 Mann hineingepasst. Die Neger sind gefahren, wie die Neger, in Tempo. Und alle kurz hintereinander mit 3 bis 4 Meter Abstand, mit großer Geschwindigkeit. Dann kamen wir in eine Stadt. Dort war irgendein Hindernis vielleicht an einer Kreuzung oder so. Und der erste hat schnell abgestoppt. Und auch alle anderen haben sofort in kürzer Strecke abgestoppt gehabt. Sie sind nicht aufeinander aufgefahren. Und als es wieder weiterging, sind wir weitergefahren nach Hulden. Dort sind wir dann 1 oder 2 Tage gewesen. Auch ohne Essen. Aber bevor wir in Fürstenfeldbruck fort sind, mit dem Kamion hat das Weiße Kreuz Deutschland Essen ausgeteilt und wir haben da gerade so viel zusammengebracht, dass wir auch tatsächlich einen Tag leben konnten. Dann haben sie uns auch wieder weiter von Ulm nach Heilbronn in ein großes Gefangenenlager dort. Da waren, so sagte man, mehr als 1 Million Gefangene in viele kleine Abteilungen. Und in so einer Abteilung kamen auch wir. Aber da die Amerikaner waren sonst sehr gutmütig und haben uns nie gestresst. Aber zu essen gab es nichts, fast nichts. Und das ging mindestens drei Wochen so, wenn nicht länger, ich weiß es nicht mehr genau. Von Mitte Mai herum bis Stück im Juni hinein, vielleicht bis Mitte Juni. Einmal am Tag haben wir zu essen bekommen. Eine dünne Suppe zwischen einem halben und dreiviertel Liter. Das war alles im Anfang. Später gab es dann einen deutschen Kommiss, ja, zu 14 oder 18 Mann am Anfang, dann zu 14. Das traf nur so ein kleines Schnittchen Brot, so eine kleine Scheibe. Das reicht einfach nicht aus. Da waren wir so schwach und so ausgehungert. Wir haben von den 24 Stunden so 16 bis 17 Stunden geschlafen, wie die kleinen Kinder. Und als wir aufstehen wollten und auch mussten zum Essen holen oder was immer, irgendwas wurde halt einmal verlangt von uns, von den Gefangenen. Sie haben uns gewiss in Ruhe gelassen, so viel sie konnten, aber irgendetwas war halt manchmal. Die Amerikaner waren sehr gut, aber sie hatten nichts zu essen, weil ich meine, ganz Deutschland hatte nichts mehr zu essen. Zuerst kamen die amerikanischen Soldaten, die haben alles bekommen, wie immer. Dann kamen die Lazarette und die Krankenlager, dann kam die Zivilbevölkerung und dann kamen erst die Gefangenen. Und für uns ist nicht viel übrig gewesen.
Wie lange blieben Sie in Heidelberg?
Ja, so, das muss so 3 bis 4 Wochen gegangen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist zu lange her. Dann sind wir von dort weitergekommen, haben sie uns auf die Bahn gebracht und einen ganzen Waggon, oder ja, mit einem Waggon, einen ganzen Zug voll, mehrere tausend Mann. Und dann sind sie mit uns durch Deutschland hinaus, nach Frankreich gefahren. In Frankreich so in die Nähe von Paris, nach Soissons. Und dann haben sie uns dort, ging vom Bahnhof so ein bisschen ein steiler Weg hinauf, eine Anhöhe. Wir hatten da sicher eine halbe Stunde oder mehr Fußweg. Wir waren auch kaum imstande, dort hinaufzugehen. Wir waren einfach am Ende unserer Kräfte, weil in Heilbronn, wenn wir aufstehen wollten, sind wir immer hinuntergefallen. Es wurde alles grau und das Gedächtnis hat uns verlassen. Für kurze Zeit sind wir hinuntergefallen, dann sind wir wieder zum Bewusstsein gekommen, dann sind wir wieder aufgestanden, immer sehr langsam. Aber es reichte einfach nicht. Wir waren so schwach und so heruntergekommen, dass wir nicht ging. Auch ein zweites Mal sind wir heruntergefallen. Nicht immer, aber oft. Erst das dritte Mal ist es gelungen, wirklich aufstehen zu können und gehen zu können und das zu tun, was wir mussten, uns retten holen und so. Und als wir das alles hatten wieder, dann kamen wir wieder, in unser Zelt, um zu schlafen. Schlafen, schlafen und schlafen.
In Frankreich wurde die Lage besser?
In Frankreich wurde die Lage besser, weil da wussten sie schon, es waren unsere 7, 8 aus Dachau Gefangene. Und das wussten, das ganze Lager wusste das. Und die Lagerführung, es waren alles Gefangene, natürlich. Österreicher und Italiener, die haben uns nach Nationen sortiert. Und bei uns waren, in unserem Lager waren nur Österreicher und Italiener. Mit italienischer Staatsbürgerschaft. Weil die hatten wir immer gehabt. Wir sind italienische Staatsbürger gewesen und geblieben. Und dort sind wir dann gewesen. Wir, die wir in Dachau waren, uns haben sie immer dann, wo sie das Essen ausgaben, in der Küche. Es war nicht die Küche, gekocht haben sie draußen, aber sie haben das ins Lager gebracht zur Obrigkeit und dort wurde es verteilt. Und weil sie wussten, dass wir in Dachau waren, haben sie uns stets um 1-2 Liter Suppe mehr gegeben. Und wenn noch eine übrig war, noch den Rest, einen Nachschlag. So haben wir am Tag 3, 4, auch 5 Liter Suppe erhalten. Und die Suppe war nicht gerade schlecht. Man konnte sie schon gebrauchen. Das war eine passende Kost zum Übergang von unserer Heruntergekommenheit, von unserer Unterernährung. Die war nicht zu fett, so zu üppig. So haben wir uns erholen können. Wir haben annähernd genügend zu essen gehabt. Wir bekamen auch dort ein amerikanisches Brot. Die amerikanischen Militärkommis oder wie man die hieß, die Brote, waren weiße Brote, die mussten in 4 Teile geteilt werden und zu 4 Mann bekamen wir ein solches Brot.
Das in Frankreich?
In Frankreich, ja.
Kamen Sie endlich nach Hause?
In diesem Lager ist es uns eben besser gegangen und dort sind wir gewesen bis zum 17. August. Vorher, einige Tage vorher, so vielleicht zwischen 10. und 12. August, kam ein italienischer Colonello, der hat uns dann getröstet und hat gesagt, wir kommen nach Hause. Er ist deswegen hier. Er wusste nicht, dass hier italienische Gefangene waren, wir sollen entschuldigen. Sonst wäre er ja früher gekommen. Und dort, der hat dann alles in die Wege geleitet. Die Kranken, die haben sie schon 2 Tage später fort. Und dann haben sie die Gefangenen bis zum Buchstaben H genommen, weil ja viele waren. Und dann zuletzt, vom H bis Z. Und ich mit P, wir waren bei den Letzten. Wir sind dann am 17. August aus diesem Lager herausgekommen und wieder den Weg hinunter, auf dem Bahnhof, wo wir herauf waren. Man hat uns wieder einwagoniert, immer mit den amerikanischen Posten. Das war gut, weil die Franzosen, die waren sehr auf dicht auf die Gefangenen, sie glaubten, wir waren Deutsche. Die sind dann auch mit Steinen gekommen, haben die Waggons gesteinigt. Aber die Amerikaner haben sie schon gewusst, fernzuhalten. Die Amerikaner haben uns begleitet, die sind die Schweizer Grenze. Dann sind die Amerikaner verschwunden. Und dann haben sie uns allein gelassen. Und endlich waren wir freie Menschen. So am 20. August herum. 19. Dort hatten wir 1,5 Tage Aufenthalt. Und dann ging es nach Italien. Durch den Gotthardtunnel nach Domodossola. Von Domodossola nach Novara. In Novara haben sie uns dann so einen Entlassungsschein gegeben. Und dann haben wir können, bis Mailand sind noch die Gruppe zusammen gewesen. Von Mailand bis Verona sind noch einige wenige gewesen. Und dann sind nicht mehr viele gewesen. Dann sind wir auf uns allein gestellt gewesen. Wir mussten doch sehen, wie wir rankamen. Und wir sind dann am 23. August nach Hause gekommen.
Endlich am Ende.
endlich am Ende. Ich hatte einen Bruder, der älter war. Der war 1922 geboren und er war beim italienischen Heer in Italien unten stationiert. Also wir hätten sollen gegen unseren Bruder kämpfen, das haben wir nicht getan und auch nie wollen. Der Bruder kam gerade auch in Urlaub. Als wir heimkamen, wir haben uns bei einer unserer Schwestern getroffen. Der sagte, was, ihr seid meine Brüder, so dünn, so dürr, so mager. Ihr seid ja wie eine Laterne, man kann durch euch durchsehen. Wir haben ihm gesagt, da hättest du uns müssen vor 2 Monaten sehen oder vor 3, dann könntest du das sagen, aber jetzt nicht mehr. Wir hatten uns ziemlich erholt. Und so sind wir halt dann nach Hause gekommen, am 23. August 1945.
Eine kurze Frage. Können Sie das vergessen? Oder möchten Sie das vergessen? Oder wollen Sie das nicht vergessen? Was meinen Sie? Die ganze Geschichte.
Ich habe vieles vergessen, aber ich kann unmöglich alles vergessen. Das ist ganz ausgeschlossen. Das ist ein Lebensstück und ein böses Lebensstück, weil die Deutschen haben uns sehr gekriegt und gepeinigt und gestresst und Hunger leiden lassen. Und schlafen konnten wir wenig, weil um 10 Uhr durften wir schlafen gehen, ja, aber um 12 Uhr war Fliegeralarm. Der dauerte durchwegs 2 Stunden und das war äußerst selten, dass kein Fliegeralarm war, am Anfang, im Dezember noch. Wenn aber Februar wurde, dann war fast jede Nacht 2-mal Fliegeralarm und wir mussten immer in den Bunker gehen und im Bunker konnte niemand schlafen. Und dann wissen Sie, wie viel uns dann noch Stunden blieben zum Schlafen, wenn wir vielleicht 4 Stunden mussten im Bunker fahren, um 10 Uhr abends ins Bett kamen und um 5 Uhr morgens aufstehen mussten. Dann gab es für Schlaf nicht mehr viel.
Okay, vielen Dank, Herr Fischer.
Ja.